Ja, Elefant, Tiger und Co., der Podcast, ist heute das erste Mal tatsächlich auf Reisen. Ich bin heute nicht im Zoo Leipzig. Wo genau, das löse ich noch ein kleines bisschen später auf. Aber die Reise war auf jeden Fall wichtig, um ja jemanden in den Podcast zu holen, der ja grundlegend mit Elefant, Tiger und Co. eigentlich quasi schon seit Beginn dieser Sendung zu tun hat. Und zwar bin ich heute hier bei Klaus Eulenberger, dem ehemaligen Zootierarzt. Da kommen noch ganz viele Prof. Habil, Doktor davor. Die erspare ich mir. Das hatte mir auch vorher gesagt, dass ich mir die ersparen kann. Herr Eulenberger, herzlich willkommen hier.
Ja, danke. Gleichfalls.
Bei Medizinern bin ich immer generell schüchtern mit einem Du, aber ich würde trotzdem, ist ein Klaus und Dirk für Sie okay?
Ja, vollkommen okay.
Großartig. Und da an natürlich die meisten auch schon.
Ich kann Eule sagen.
Tatsächlich, ja. Okay. Mal sehen, ob mir das rausrutscht.
Das ist meine Heimatstadt hier. Und ich habe mindestens so lange, wie ich sie verlassen habe, nur auf diesen Spitznamen gehört.
Ach, schon hier Eule gewesen.
Ist ja naheliegend. Ne?
Und damit können wir natürlich auch gleich auflösen, wo wir sind. Wir sind natürlich im Amerika-Tierpark, in der Zooschule vom Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna. Das ist ja quasi dein neues Zuhause, kann man sagen. Dein Tier, obwohl, war ja schon immer dein Zuhause. Eigentlich schließt sich der Kreis.
Also ich bin 500 Meter von hier entfernt geboren und war als Zweijähriger ja schon hier sozusagen in der Gaststätte, in der Parkschenke, Stammgast.
Ich hab gelesen, der Zoo oder der Tierpark hat 56 geöffnet. Wenn ich jetzt bei deinem doch schon stolzen Alter zurückrechne, müsste das die Eröffnung gerade so in deine Kindheit gefallen sein?
Ja, da war ich ja schon fast aus der Grundschule raus.
Okay.
1958, es gab vor dem Krieg schon mal so ein kleines Tiergehege. Das war dann nach dem Krieg aber geschlossen worden, beziehungsweise vor dem Krieg schon. Naja, und auch die Limbacher wollten, oder einige Limbacher zumindest, wollten eben gern auch wieder ein Tiergehege haben. Und da hat man dann ein Tier aktiv gegründet in Limbach, alles tierinteressierte Leute.
Ja.
Und die haben dann initiiert, 1958 beginnend, einen neuen Tierpark zu bauen. Und wie gesagt, das Zufall wollte ist, also ich bin ja nebenbei noch Hobby-Ornithologe und hier das Limbacher Teichgebiet war sozusagen das wichtigste Gebiet.
Ja.
Und als ich dann mal wieder zurückkam, da war gerade der sogenannte Stadtpark Watt dabei, ein Gehege für Rehe zu bauen. Er war eigentlich bei den Kindern hier im Stadtpark nicht so beliebt, aber ich habe gefragt, ob er Hilfe braucht und da hat er gemeint, okay, kannst gerne mitmachen.
Ja. Also deine Tierliebe ist nicht durch diesen Tierpark erzeugt worden, die war vorher schon da, aber sie haben sogar gut zueinander gepasst.
Die war vorher, also das muss sowas kriegen, das habe ich in die Wiege gelegt.
Ja.
Meine Mutter hat schon mal gemeint, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber sie meinte, ich hätte nicht erst Mama sagen können, sondern Hühe. Und da gab es ja noch die Pferde, die ja dann durch die Straßen liefen. Das hat mich also sehr inspiriert und ich merke auch viele Tiere, die ich damals schätzen gelernt habe, dass die mir heute noch emotional sehr nahe stehen.
Offiziell bist du ja doch schon seit über 10 Jahren im Ruhestand. Also im Zoo Leipzig dann quasi nicht mehr. Aber du hast dort immer noch ein Büro als Zootierarzt. Und wenn man immer wieder sieht, was du hier schon als Vorsitzender des Tierpark-Fördervereins erledigst, habe ich das Gefühl, du hast eigentlich nur den Arbeitsplatz gewechselt. Also diese Ruhestandssache klingt nach einem großen Schwindel, oder?
Kann man ungefähr so sagen, da ich natürlich meistens auch Homeoffice mache.
Ja.
Aber wenigstens einmal in der Woche hier in Limbach bin. Kann man das ungefähr so sagen? Ich habe das mal überschlagen. Ich habe möglicherweise etwa ein Drittel meiner Arbeitszeit, die ich im Leipziger Zoo verbracht habe, hier als Rentner sozusagen weitergewirkt.
War das geplant, dass du da quasi hier gleich einsteigst?
Nein, das war gar nicht geplant. Wie es einem so ist, es kam einem über. Man hat natürlich mit meinen Erfahrungen gespielt und gemeint, das wäre eigentlich was. Ich war Mitglied des Fördervereins schon von Anfang an, aber konnte nicht allzu viel in dieser Zeit für den Tierpark tun. Aus zeitlichen Gründen, obwohl wir da auch schon Unterstützung gegeben haben vom Leipziger Zoo her.
Ja.
Ich war also zumindest bekannt und wurde dann gleich, nachdem ich in Rente gegangen war, vom damaligen Oberbürgermeister gefragt, ob ich nicht Vorsitzender des Fördervereins werden will, weil der damalige Vorsitzende, der hier auch sehr viel geleistet hat, so schwer erkrankt war, dass er auf jeden Fall das nicht mehr weiterführen konnte.
Hast du da lange überlegen müssen bei der Frage?
Naja, da habe ich erst mal überlegt, aber es war mir auch schon klar, dass es nicht so einfach wird, Nein zu sagen. Ich hatte höchstens noch eine Hoffnung, dass meine Frau ein Veto einlegt.
Ja.
Aber das hat sie dann nicht gemacht, weil sie wusste, das würde nicht funktionieren.
Ja, ja.
Naja, dann kam das, wie gesagt, der damalige Vorsitzende vom Förderverein, den ich ja persönlich gut kannte. Ja, und da kam der Tierpark leider noch. Ja, da waren 3 Leute, die mich sozusagen darum gebeten haben. Und dann ging es los. Ja.
Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass du hier nur groß im Hintergrund tätig bist. Ich habe dich ja vorhin ankommen sehen. Da war quasi der Kofferraum voll mit, ich vermute mal, Futterpflanzen, die du dabei hattest. Dann hören wir hier gerade ja noch Baugeräusche immer nebenher. Der Park wird ja auch immer größer. Auch hier gibt es ja einen Masterplan. Du bist also richtig voll drin hier?
Ja, das kann man sagen, wobei jetzt wahrscheinlich doch auch schon meinem Alter her ich langsam das ausklingen lassen werde. Und wir haben jetzt auch eine neue Tierparkleiterin, die Diplombiologin ist, die also jetzt auch die Kompetenz mitbringt, ja, einen modernen Tierpark zu leiten. Und ich denke, da wird es nach und nach voll in ihre Hände übergehen. Aber sie wird auch nicht ganz ohne den Tierparkförderverein auskommen, wenn man bedenkt, was sie in den letzten Jahren so finanziell und arbeitskräftemäßig hier eingebracht haben.
Du hast ja eine echte Karriere hingelegt. Also man kann ja hier auch wirklich von weltweiter Beachtung sprechen, die man da als Zootierarzt in Leipzig auch erfahren hat. Aber Limbach über Frohna ist dir nie aus dem Kopf gewesen? Also war das dir als Heimat wichtig?
Ja, das ist sicher. Meine Eltern haben ja noch bis vor kurzem, mein Vater ist erst voriges Jahr relativ gesegnet im Alter gestorben. Ja. Aber auch nur durch Corona, sonst hätte er das sicherlich noch weiter geschafft. Meine Mutter ist auch 90 geworden. Also meine Schwestern leben noch hier und die Nichten und so weiter und so fort und deren Großnichten und Großenkel alles schon wieder. Nee, also wir sind schon auch familiär immer noch gut an Limbach gebunden gewesen.
Also es ist eine Stadt voller Eulen nach wie vor.
Ja, das kann man sagen.
Das heißt, da hast du ja auch noch einige Jahre vor dir dann, also wenn deine Eltern noch so ein gesegnetes Alter erreicht haben, kannst du dir ja auch noch richtig tätig werden, aber du planst trotzdem Rückzug?
Naja, ich habe doch noch ein paar andere Dinge im Kopf, die ich gerne auch noch machen würde. Und auch mal wieder ein bisschen mehr Ruhe. Es fällt mir schon manchmal schwer früh. Ja, ich muss ja schon wieder weg.
Und das Büro in Leipzig, ist das jetzt quasi nur für den Hinterkopf?
Oder? Nee, also das Büro, das ist schon noch da. Also das heißt, ein Teil des Büros, mein Schreibtisch, wenn man so will, ein Schrank. Da ich aber nun selten dort bin. Und wenn ich mal dort bin, meist auch noch ein, zwei Tage, dann kann ich das also doch im Gästezimmer bleiben und dort auch meinen Laptop aufbauen und das auch weiterhin dort arbeiten. Der Schreibtisch wurde jetzt gebraucht von einer Kollegin, die auch neu angefangen hat.
Ach so.
Naja, und die paar Stunden, die ich da bin, da kann ich mich auch an den Nebentisch noch setzen. Also das geht alles noch ganz gut. Ja, die ersten Jahre habe ich noch relativ viel gemacht in Leipzig, aber das hat sich in den letzten Jahren natürlich dann reduziert.
Ne? Und auch ohne die Arbeit gehst du sonst gerne mal noch hin? Also jetzt tatsächlich privat?
Ja, privat ist es eigentlich immer eine Mischung. Ja, wenn ich dort bin, werden natürlich die meisten nochmal besucht oder vor allem mein Nachfolger, Dr. Bernhard, ja, wird ein Schwätzchen gemacht. Ich bin auch weiterhin angebunden an das ganze Krankheitsgeschehen, dass jeden Dienstag eine Visite stattfindet. Und da gibt es ein Protokoll, auch mit entsprechenden Fotos in Form der PowerPoint-Präsentation, sodass man auch die Patienten vor Augen hat und sodass ich also immer recht gut angebunden bin, wenn ich meine, ich müsste einen Ratschlag geben, kann ich das, Dr. Bernhard?
Das interessiert dich auch
sehr
noch.
Gut. Ja klar, interessiert mich das. Sehr, ja, sehr gut. Ja. Im Gegensatz zu früher sehe ich auch, wenn wir zu Hause sind, Freitagabend, Elefant, Tiger und Co.
Ja.
Und das lässt sich jetzt leichter gucken, wenn man nicht mehr dabei ist.
Findest du noch Folgen mit dir? Also in den ganzen Wiederholungen, die tatsächlich immer mal noch laufen?
Ja, gelegentlich hatten wir plötzlich eine Sendung aus Anonymous vor Augen. Und dann kriege ich immer wieder von Leuten erzählt, dass ich mich wieder gesehen hätte. Ich sage, was? Das kann doch gar nicht sein.
Hast du schon wieder angefangen?
Ja, also insofern wird man nicht vergessen.
Du hast ja nun auch quasi Tiermedizin über Jahrzehnte beobachtet. Also ich vermute mal, das ist auch eine Entwicklung gewesen, wie vom Grammophon bis zur CD. Ich gehe gerade mal nochmal auf das Gespräch mit Christa Bachmann ein, die mir sagte, vor der Wende warst du ja quasi noch gar nicht festangestellter Zootierarzt.
Nein, es gab ja einen Vertrag schon seit den 50er Jahren, kann man sagen, zwischen der Universität und dem Zoo, dass der Zoo zwar die Medikamente kauft und bezahlt, aber die ärztlichen Leistungen werden faktisch im Rahmen der Dienstzeit mehr oder weniger in Universitätsangestellter, Wissenschaftler. Erst war das wohl ein größeres Team, was den Tierpark betreut hat, also jeder Disziplin einer, kann man sagen, aber das ist dann irgendwie im Grunde genommen noch lange Zeit auch bei den Pathologen geblieben und bei meinem Doktorvater, der Professor Else. Und der hat dann aber Hilfe gebraucht und als das Studium zu Ende war, hat er mich gefragt, ich war wie gesagt Doktorand bei ihm,
ja,
ob ich nicht mit ihm zusammen den Zoo betreuen wolle. Ich müsste aber in die Uni kommen.
Ja.
Und so habe ich gesagt, okay, kein Problem.
Also nach dem Studium quasi in der Uni angestellt und gleichzeitig schon dieses...
Das war eigentlich der Grund, weshalb ich überhaupt in die Uni gegangen bin.
Ja.
Der damalige Chef, der hat das auch verstanden. Und ich habe auch gesagt, naja, das, was ich im Zoo verbringe, werde ich sicherlich irgendwie auch weiter nacharbeiten müssen. Da gab es genug zu tun. Ich war ja praktisch an der geburtshilflichen Tierklinik.
Ja.
Und das war natürlich auch nicht ganz ein einfacher Job immer. Da kommen die Patienten meist nachts. Ich bin da manchmal nachts um 4 ins Bett und um 7 stand ich wieder in der Klinikhalle. Die Studenten waren ja dann da, und machten die Visite mit. Ne?
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Zwischen Hörsaal quasi und veterinärer Entbindung in der Geburtshilfe riefst du dann plötzlich noch einmal am Tag an einem Zoo. Ist alles in Ordnung bei euch? Oder wie kann man denn das vereinen?
Naja, es war eben so, dass wir am Dienstag früh beide dann zur Visite gefahren sind. Die Klatte vorbereitet für den Patienten. Wir haben die dann durchgesprochen und festgelegt, welche Therapie notwendig ist. Und sind dann auch noch auf Runde gegangen. Das wird heute nicht mehr gemacht. Heute ist der Tierarzt den ganzen Tag da, da weiß er selber, wie die Patienten aussehen. Und wenn sollte allerdings noch eine schwierigere Geschichte anstehen, die man auch noch einen Tag schieben konnte, dann sind wir dann zu bestimmten Terminen wieder reingefahren und haben dann Narkosen zum Beispiel, also die haben wir dann den Tag meist nicht gemacht. Dann hat man eben halt zweimal oder dreimal den Tierpark besuchen dürfen. Aber es war auch so, dass wir natürlich dann auf Abruf da waren.
Und da kam bestimmt öfter der Abruf.
Man musste anrufen, hier so und so, das und das. Kann ich das alleine machen? Manchmal ging das auch gleich so, dass auch, dann spritzt man schnell das oder was weiß ich. Da geht das schon, vor allem bei Tieren, die keine Narkose brauchten, Haustiere teilweise. Und da gab es eben manchmal Probleme, dass wir beide nicht da waren.
Ja, klar. Ja,
wir hatten ja auch sehr viel Feldforschung und da waren wir unterwegs. Wir hatten gerade eine Phenotomie oder einen Kaiserschnitt bei der Kuh, da konnte man auch nicht gleich los. Also das war schon nicht ganz einfach und da war es also auch nicht verwunderlich, dass dann schon 1983 der damalige Direktor mich gefragt hat, ob ich nicht ganz in den Zoo kommen wolle.
Das wäre schon gegangen?
Das wäre damals schon gegangen, ja, aber wir haben uns dann noch geeinigt. Und die Uni hat gesagt, sie würden mich noch ein bisschen brauchen. Ja. Und da bin ich dann halt noch geblieben, habe mich dann noch habilitiert in der Zeit. Ob das dem Zoo gelungen wäre, weiß ich auch nicht. Das war sicherlich nicht unbedingt ein Verlust für mich und auch nicht für den Zoo. Wir haben den trotzdem sehr intensiv betreut, denke ich, in der Zeit.
Aber es sind doch alles sehr exotische Tiere. Hattest du das in deinem Studium schon mit drin? Oder wie kann man denn sowas nebenbei machen?
Nein. Also das Studium damals, wir waren eigentlich die Ersten, die dann eine Vorlesung gehalten haben über Zootiere. Die auch bis jetzt noch gehalten werden. Dieses Jahr im Januar habe ich noch mal eine Vorlesung da gehalten über Menschen.
Auch noch?
Über
okay.
Menschenaffen. Ja. Also das erste Mal im Zoom. Ja. Also das war eigentlich für mich ganz entspannt. Da konnte ich sitzen und musste nicht da im Vorsaal stehen und den Kopf darum drehen und so weiter und so fort.
Die Moderne hat auch was, ja.
Ja, nee, also mir hat das ganz gut gefallen. Wir haben auch sehr viele Publikationen geschrieben über das, was bei uns im Zoo passiert ist, bei wissenschaftlichen Kongressen dann vorgetragen. Es gab jedes Jahr zwei Tagungen der Zootierärzte, ein großes Symposium international, dann aber auch ein deutschsprachiges Symposium, was immer noch läuft auch. Und da hat sich natürlich das Wissen, das zootierärztliche Wissen, so nach und nach enorm angereichert. Ja. 92 haben wir dann erstes Lehrbuch geschrieben. Da greife ich auch heute immer mal noch dazu, weil natürlich die ganze Breite haben wir nicht erlebt, auch in den 30 Jahren nicht.
Ja.
Aber es ist dann schon immer noch ganz hilfreich. Und jetzt sind wir dabei, ein großes Team von Zootierärzten ein neues Buch über Zootierkrankheiten zu schreiben.
Ich frage trotzdem nochmal wegen der exotischen Tiere. Also ich meine, hast du dich da nicht auch am Kopf Fragen gekratzt, wenn es zum Beispiel hieß, was weiß ich, das Krokodil mal befrisst nicht mehr oder die Agame hat sich verfärbt im Gesicht. Wusste man denn diese Dinge schon?
Man muss natürlich sagen, dass vieles an Zootieren natürlich von den Haustieren abzuleiten. Hunde, Katzen, Wölfe, Löwen, Tiger, ja, das passt alles. Zebras, Pferde und Rinder, die verschiedenen Rinderarten, die es gab. Ich glaube, bei Vögeln ist das schon ein bisschen schwieriger. Da musste man sich schon etwas entwickeln. Und damals der Professor Grunberger hat dann auch als erstes ein Buch geschrieben über die Krankheiten der Ziervögel. Das war das erste im deutschsprachigen Raum. Und das war natürlich eine gute Grundlage dafür.
Ja.
Und ansonsten musste man natürlich die Erfahrungen auch selber weiter haben. Und es war auch schön, dass wir eben diese Visiterrunde hatten, wo dann auch die Kollegen immer noch dazugekommen sind. Der Pathologe, der Parasitologe, der Mikrobiologe, die dann ihre Befunde uns auch vorgestellt haben. Und das war natürlich eine enorme Wissensanreicherung über die Jahre. Also es klingt ist nicht so dramatisch, wie das dann vielleicht so als von außen her betrachtet wird. Alles Exoten. Und da muss man also überhaupt kein Wissen dazu haben. Nee, man kann schon ganz schön ableiten und man braucht vielleicht ein Jahr, um sich reinzufinden. Aber es gibt trotzdem immer mal wieder Dinge, die noch nie aufgetreten sind.
Aber da hast du doch bestimmt auch ständig Buch geführt und mitgeschrieben.
Ja, also das war eigentlich mit unserer wichtigsten Dinge. Insofern sind wir der Humboldt sehr nahe gekommen. Alles, was gemacht wurde, wurde aufgeschrieben. Die ersten Jahre hatten wir dann Fräulein von Einsiedel. Die war sehr akribisch. Die hat uns, was wir in unser Visitenbuch, haben wir es genannt, eingetragen haben, hat sie dann in Schönschrift auf Karteikarten übertragen.
Also dieses Visitebuch ist ein Schatz, das muss eigentlich ins Museum, oder?
Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und jetzt ist es immer so, dass gleich ein Computer eingegeben wird.
Ja, ja, klar.
Wir haben das dann auch damals noch übertragen lassen und dann ist aber das ganze Programm zusammengebrochen. Das hat er nicht gefasst, war die ganze Arbeit umsonst. Aber da kann man wieder sagen, was schwarz auf weiß da liegt, das geht nicht so schnell verloren.
Das spricht für ein Visitebuch, das muss man sagen.
Auf jeden
Fall. Hast du sowas heute immer noch?
Ja, ich schreibe mir auch alles nach wie vor auf.
Ja.
Ja, und ich habe auch hier eingeführt, dass hier ein Visitebuch liegt. Und dann trage ich das ein und dann kommt die Ärztin von außen und macht dann die entsprechende Behandlung.
Hast du denn damals auch schon andere Zoos, also ich würde jetzt natürlich mal Osteuropa denken, aber sonst auch besucht oder besuchen dürfen, sogar müssen?
Ja, teilweise schon. Also teilweise, wenn wir auf den Symposien waren, da sind wir natürlich auch in den Zoos gewesen. Das ist klar. Also ich kenne schon sehr viele Zoos Europas und auch anderswo in der Welt. Aber es war ja eine gewisse Zeit lang für mich gar nicht möglich, in die westlichen Zoos zu gehen.
Ja.
Das war dann im Wesentlichen erst nach der Wende.
Ist klar.
Und insofern hätte man noch vielleicht noch mehr erlebt. Aber eigentlich die wichtigsten Zoos in Europa, die kenne ich mittlerweile alle.
Hast du auch die klassische Ossi-Wessi-Geschichte miterlebt, dass dir Zootierärzte von woanders sagen wollten, wie es geht? Oder sind Zootierärzte eine ganz andere Familie?
Also das ist tatsächlich so, dass wir eine große Familie hier waren und auch sehr gut verstehen.
Also auch das ist sofort zusammengewachsen?
Ja, wir haben also sehr viele, auch gerade auch westliche Kollegen, die hierher gekommen sind und Vorträge gehalten haben.
Ja. Über das Tierthema, das merke ich ja auch bei den Pflegern, findet man ganz schnell zusammen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon eine gute Basis. Ja.
Dann kam die Wende, sofort klar, ich fange jetzt im Zoo fest an, oder hat es da mit
Nein, das hatte ich eigentlich mit der Wende im Prinzip gar nichts zu tun. Das war schon vorher festgelegt, dass ich dann am 1. September 90 in den Zoo gehen werde.
Und das ist keine Wendeidee?
Das war keine Wendeidee. Ich sagte ja, 83 bin ich schon davon angesprochen worden. Es sollten 5 Jahre sein, die ich noch an der Uni bleibe. Es sind dann 7 geworden. Und dann kam eigentlich zufällig die Wende.
Und das ist dann auch so geblieben, weil ich habe gehört, auch die Wendezeiten waren auch im Zoo nicht ganz einfach. Keiner wusste so richtig, wie es weitergeht.
Ja, ich habe damals auch den Professor Seifert gefragt. Professor Seifert, wollen Sie mich jetzt wirklich noch einstellen? Sie werden sicherlich bald ein paar Leute entlassen müssen. Und da hat er gesagt, nee, kommen Sie nur, wenn wir schon 3 Tierärzte hätten, dann wäre das was anderes, aber so kommen Sie nur. Und es war natürlich dann so, 2 jüngere Assistenten mussten dann den Zoo in Leipzig verlassen, ja, weil eben gespart werden muss dann.
Naja, klar.
An den Personalkosten.
Und konntest du da auf irgendwas zurückgreifen, außer auf dein berühmtes Visitebuch? Oder hast du dann quasi alles mit deinem richtigen Dienstantritt dort neu eingeführt?
Also eingeführt, ja.
Also Christa erzählte mir ja zum Beispiel, ihr Büro war am Anfang irgendwie fast so wie eine Abstellkammer, Fenster los. Ja.
Ja, als ich dann gekommen bin, da war das schon der umgebaute Kuhstall.
Ja. Heu.
Ja. Okay. Das habe ich dann schon übernehmen dürfen. Ja, ansonsten haben wir die Visite beibehalten, allerdings eben nur ein bisschen modifiziert und eigentlich noch ausgebaut.
Ja.
Ja, und ansonsten gab es nicht allzu viel Neues zu machen, außer dass ich eben selbst da war. Und natürlich dann sofort von den Tierpflegern informiert worden bin. Oder manchmal ging es auch über Frau Bachmann.
Und ich vermute mal auch bei gerade so einem engagierten Tierarzt wie dir, du hast da auch privat garantiert ständig ein Gebimmel gehabt an der Haustür. Meine Katze hat das und das Problem.
Das war so gut wie nie der Fall, weil klar war, dass der Tierarzt keine Privatpatienten irgendwo behandelt. Gut, nicht klar, gute Freunde, die haben immer gefragt so und so. Und die ersten 2-3 Jahre haben wir auch noch zum Beispiel Reptilien bei uns behandelt, weil es keinen Tierarzt in Leipzig gab, der Reptilien-Erfahrung hatte. Da hat dann aber später ja die Uni die Klinik für Reptilien und Vögel eingerichtet und haben wir dann die Leute dorthin geschickt.
Und hast du auch bei dir Patienten ansonsten betreut? Sagen wir mal, ich höre ja von öfter mal von Tierpflegern, dass Jungtiere dann bei ihnen mal mit sein mussten, weil die Betreuung halt da war. Hast du tatsächlich auch zu Hause wie eine kleine private
Tierklinik? Nee, also zu Hause, gut, hat immer mal ein bisschen kleinere Sachen. Zurzeit sind wir im Besitz von 4 Schildkröten.
Ui,
die sind pflegeleicht, schlafen dann noch im Winter.
Ja, ja.
Und dann sind wir ja viel unterwegs und deswegen kommen bei uns also Haustiere eigentlich nicht in Betracht, weil die sind dann eben manchmal auch vernachlässigt und das wollen wir eigentlich nicht. Dadurch früher hatte ich Aquarium, ich habe auch früher sozusagen Froschleichen nach Hause gebracht und solche Dinge gemacht, um zu sehen, wie sich die Frösche entwickeln und solche Dinge. Ja, das haben wir alles gehabt. Aber ich war damals vorwiegend im Feld unterwegs als Hobby-Ornithologe.
Ja.
Und ich hatte auch mal einen Igel zu Hause, ja, kann ich mich noch erinnern. Aber wie gesagt, das hält sich in Grenzen.
Die Tierpflege ist ja auch viel moderner geworden. Ich vermute mal auch die Tiermedizin. Wie muss man sich das bei Tiermedizin eigentlich vorstellen? Kommen da auch ständig neue Medikamente auf den Markt oder neue Behandlungsmethoden?
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja nun die ganze Entwicklung mitmachen dürfen von 1970 an. Ja, das ist also nicht mehr zu vergleichen. Allein die ganze Geschichte der Narkose. Ja, früher hatten wir nur ein Narkotikum, was man intravenös verabreichen musste. Da gibt es ja keinen Tiger, der in das Bein raushält, um diese Infektion zu bekommen. Da mussten wir also das Tier erst einmal in eine Kiste buxieren. Das war manchmal schon schwierig, die dann reinzulocken. Und dann wurde die Kiste angesetzt an einem Zwangskäfig, aber fahrbar. Und da wurde das Tier dann eingequetscht und dann hinten der Schieber etwas geliftet, das Hinterbein rausgezogen, mit dem Strick gestaut, da hat man die Vene. Und dann wurde das Narkotikum intravenös in das Hinterbein injiziert. Das hielt aber damals nur maximal 20 Minuten. Also man musste sich enorm beeilen und einmal wären sie Löwen und bald wieder aufgestanden. Aber das ging ungefähr bis 1974. Dann bekamen wir natürlich von unseren westlichen Freunden die ersten Narkotika geschenkt. Später hat die DDR die auch eingeführt und dazu auch dann bald die entsprechende Technik, um diese Narkotika entweder per Pistole oder per Gewehr oder dann zuletzt vor allen Dingen vorwiegend per Blasrohr.
Bist du auch Blasrohrschütze?
In die Tiere hineinzugehen. Ja, das war eigentlich meine Hauptarbeit, würde ich sagen, in all den Jahren, mit dem Blasrohr Tiere zu behandeln. Ja, also erstmal natürlich bestimmte Medikamente zu verabreichen. Impfungen haben wir meist mit Blasrohr gemacht und natürlich die Narkose.
Wenn ich gerade die Geschichte mit der Löwen höre, bist du eigentlich all die Jahre unverletzt durch deinen Beruf bekommen?
Ja, ich hab mal einen Bunny-Hengst, als ich immer weggehen war, an der Hand getroffen. Das hat 2 Jahre wehgetan. Aber dann war es irgendwann mal weg. Ich habe mich nicht röntgen lassen, als wir gerade den Tiger geröntgt haben in der Humanmedizin. Damals hatten wir kein Röntgengerät damals. Und da haben die gesagt, wunderbare Hand, man kann nicht erkennen, warum das weh tut. Also solche Sachen gibt es eben halt.
Aber ich merke auch schon, man muss auch erfindungsreich sein, gerade in diesen Jahren damals, oder? Also der Tiger wird dann plötzlich mal geröntgt beim Menschen.
Ja, wir hatten damals relativ viel Kontakte zur Humanmedizin auch. Das lief ja auch über diesen Vertrag mit der Uni. Wir waren sehr oft in der Augenklinik. Star-Operationen bei Tigern haben wir in der Augenklinik natürlich gemacht. Die Operation hat der Chef gemacht, aber die Untersuchung ständig, die hat dann seine Oberassistentin gemacht, die kam dann regelmäßig hinzu.
Das ist durch dich gekommen oder musstest du die Leute dazu überreden oder fanden die das?
Nee, das war auch nicht mein Job damals, das hat alles noch Professor Else geregelt. Das war kein Problem, Professor Sachsenweger war damals der Chef in der Augenklinik, der hat das gerne gemacht. Wir haben auch teilweise die Zahnärzte, gut, den Zahn ziehen können wir auch.
Ja.
Aber die ganze Technik, um den Zahn zu behandeln, das wäre viel zu aufwendig gewesen. Und da hatten wir immer einen humanmedizinischen Kollegen, der dann solche Dinge gemacht hat.
Ist sowas heute auch noch möglich? Oder
war ja, also ich denke zumindest, was zahnärztliche Dinge angeht, gibt es noch jemanden. Das war dann noch am Ende ein Privatpraktiker, kann man sagen, der das gemacht hat. Und wir haben auch in der Orthopädie, in der Humanorthopädie, die Tiere geröntgt. Ob das heute noch, wir hatten ja sogar 1986 einen Gorilla in der Kinderklinik. Der war damals schwer verletzt worden von dem Mann. Und da kam dann auch die humanmedizinische schnelle Hilfe. Die haben den dann auch gleich behandelt, das Jungtier, und mit in die Kinderklinik der Oststraße genommen in Leipzig.
Der war dann Star auf Station, vermute ich mal.
Ja, da war ich nicht dabei. Der ist dann leider auch gestorben, aber hat, ich glaube, 16 Tage da in einem Laborraum, natürlich nicht im Kinderbett gelegen, hing aber an allen möglichen Schläuchen und musste also rund um die Uhr letztlich bewacht werden.
Und ich muss mal fragen, Zahnpflege bei Zootieren, gibt es das denn?
Ja, also man ist eine Art Tiertraining, was man dann macht. Und bei den Robben wird das zum Beispiel, glaube ich, im Leipziger Zoo jetzt gemacht. Wie viele Dinge jetzt ja im Sinne des Tiertrainings ablaufen, die auch für die Mediziner von Vorteil sind.
Ja.
Man kann die Tiere ran, man kann im Augen drauf ohne Probleme verabreichen. Das war alles früher eben nicht möglich. Ja. Das Tiertraining hat einen richtigen Aufschwung erfahren. Es gibt ja mittlerweile auch Affen, die sind so trainiert, dass wenn man eine Blutprobe braucht, kann man halten die ihren Arm raus und dann kann man die Vene einstechen. Und das tolerieren die. Als wir allerdings damals die ganze Affengruppe aus Holland bekamen, also im Forschungsinstitut als Bonkoland eröffnet wurde, mussten wir alle nochmal richtig testen, Narkose legen und die entsprechenden Viruskrankheiten abklären, Erbkrankheiten abklären. Da habe ich dann natürlich versucht, auch darauf zurückzugreifen, bei denen, die das also konnten. Und der hat es auch rausgehalten. Aber der hat natürlich gewusst, das ist jetzt ein anderer. Und hat dann mit der anderen Hand super zugeschlagen. Also das müsste man auch wieder neu dann trainieren. Ne?
Ja. Also, das aber es ist schon insgesamt auch... kann ich sagen, liebevoller geworden, auch dein Job, wenn ich das am Anfang noch höre mit den ersten Narkoseinjektionen und dann wie
es
das...
Es ist insgesamt tierschonender geworden, ja. Auch die veterinärmedizinische Einflussnahme auf jeden Fall.
Du warst doch immer aufgeschlossen für die Veränderung deines Jobs?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, es war ja auch dann viel mehr möglich. Ja. Und man hat ja auch seinen tierärztlichen Ehrgeiz, dass man wirklich viele Tiere entsprechend diagnostizieren und dann behandeln will. Und das war natürlich mit den Narkosen erstmal richtig möglich. Früher war das mehr oder weniger Empirie und die meisten Medikamente wurden oral verabreicht, irgendwelche Säfte oder Fleisch versteckt, was teilweise heute natürlich noch gemacht wird. Aber heute kann man eben die Tiere auf die Weise viel schonender und effektiver behandeln.
Hast du denn diesen Job im Zoo auch tatsächlich immer vor Augen gehabt? Wenn das mal ist, dann greife ich dazu?
Nee, eigentlich nicht so recht. Also weil gut, ich habe ja ursprünglich Biologie studieren wollen. Aber dann waren natürlich die Studienplätze alle weg und da wurde uns empfohlen, erstmal einen Beruf zu erlernen. Na ja gut, ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn das nicht so gekommen wäre. Ja. Also die sehen die Zufälle im Leben. Und dann habe ich alle Zoos zur DDR angeschrieben und in Erfurt klappte das dann.
Ja.
Und da habe ich dann 2 Jahre die Zootierpflegerlehre absolviert.
Also du hast wirklich quasi Basisarbeit.
Ja, das war, wie gesagt, auch unheimlich wichtig. Ich hatte auch ehrlich gesagt nach 12 Jahren Schule nicht unbedingt Lust, gleich wieder mit dem Studium zu beginnen.
Glaube ich gerne.
Und die 2 Jahre, die haben also sehr viel mir gegeben. Praktisch, wie vor allen Dingen auch nochmal, was die biologischen Dinge angeht. Wir haben, glaube ich, mehr uns biologisches Wissen über die Tiere, die im Zoo leben. Also Säugetiere, Vögel, Reptilien angeeignet als die Biologiestudenten, die heute sowieso, glaube ich, bloß noch ins Mikroskop gucken. Das habe ich dann auch langsam begriffen und habe dann während dieser Zeit von 62 bis 64 mich entschieden, dann doch lieber Veterinärmedizin zu studieren. War aber dann doch wieder so, dass ich ja in der Klinik gearbeitet habe, wo Fortpflanzungsfragen vor allen Dingen eine Rolle spielen, was ja auch wieder reine Biologie war. Mhm. Also es war immer so eine Mischung zwischen Medizin und Biologie. Und da war es also für mich ganz logisch, dass wenn die Möglichkeit besteht, in den Zoo zu gehen und dann auch in den Zoo zu gehen. Das war allerdings damals noch relativ selten und haben sich auch nicht viele darum beworben, muss ich auch sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Weil das war für die doch relativ, wir waren ein bisschen exot, wir waren ja dann 3 Mann im Studium, die praktisch die Tierpflegelehre in Erfurt absolviert hatten und wir galten so ein bisschen als Exoten in den anderen.
Und dann kam irgendwann in diesem ganzen Moderne tatsächlich auch das Fernsehen auf euch zu. Ich komme jetzt mal, machen wir jetzt mal den relativ harten Schnitt zu Elefant, Tiger und Co. Mhm. Auf einmal, ich meine, ich stelle mir das gerade immer so für einen Wissenschaftler noch ein bisschen schwieriger vor. Der Tierpfleger, klar, da strotzt die Aussage von der ganzen Liebe zu den Tieren, das macht das so anschaulich. Aber ein Tierarzt hat ja bestimmt noch einen anderen Anspruch, jetzt garantiert auch immer das Richtige zu erzählen. Hast du dich da schnell reingetraut?
Ja, das kann ich selber so gar nicht so richtig beurteilen. Es war natürlich nicht so einfach, die Fachsprache sofort wieder zu dolmetschen. Es ist ja auch nicht geschnitten worden, also gut geschnitten worden ist, aber wir haben ja nichts vorbereitet. Das ist einfach, die haben einfach die Kamera reingehalten, wenn wir gearbeitet haben. Und wenn ich gerade beim Schneiden war oder weiter, was machen Sie denn hier? Naja, und dann den Leuten das erklären. Natürlich musste man sich ein bisschen abgrenzen von den Späßen, die die Tierpfleger gemacht haben.
Ja,
die natürlich sehr gut rübergekommen sind. Und ich kann auch nach wie vor sagen, ohne diese wäre die Sendung wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ich habe natürlich versucht, das alles so, wenn mal ins Spaßige zu gehen war, habe ich das, glaube ich, auch gemacht. Aber ansonsten natürlich sachlich die Sache versucht rüberzubringen und möglichst auch verständlich.
Ja.
Und zufälligerweise, das ist ja nur noch so, dass man tatsächlich dann bekannt wurde, das musste man eher verdauen als das andere.
Ja.
Dass man plötzlich von irgendwelchen Leuten angesprochen oder angeguckt wurde, dachte, naja, das war nicht so ganz einfach. Und vor allen Dingen weltweit, kann man bald sagen. Jedenfalls hat mich in Berlin Ostbahnhof kam eine ältere Frau, sehr distinguiert, auf mich zu sagen, das wollte ich immer sagen. Sie haben das immer sehr schön erklärt.
Also, einfach mal so, ja?
Ja, viele fremde Frauen, die fand ich in Berlin auf dem Ostbahnhof, ja, ich weiß gar nicht, wo die herkam. Das hat mich natürlich ein bisschen beruhigt, dass ich vielleicht doch den Nerv so weit getroffen habe.
Und bist du da selbst noch dein größter Kritiker gewesen? Also du hast dir das ja garantiert doch angeschaut, was du da so erzählt hast.
Nee, wie gesagt, ich war häufig noch gar nicht zu Hause, wenn die Sendung kam. Es passiert immer heute, wenn wir Freitagabend da sind, dann gucken wir uns das in aller Ruhe an, meine Frau auch mit. Und wenn das aber verpasst ist, wir haben immer noch Gewandhausanrecht, das Freitagabend immer, dann habe ich aber keine Lust, mir das am nächsten Tag im MDR Videothek noch anzuschauen. Das ist was anderes, wenn man sich da abends dann gemütlich da in den Sessel setzt und man sieht, was seine Kollegen machen.
Ja, das glaube ich.
Aber früher, dann war das eben halt so, dass ich erstmal schon oft nicht zu Hause war und zu dieser Zeit, das war ja auch an verschiedenen Wochentagen, das war nicht immer Freitag, das ist erst später ja dann eingeführt worden und habe es auch nicht so gerne gesehen. Ich habe mir eigentlich selber nie gefallen.
Das wollte ich wollte gerade, auf den Punkt wollte ich noch mal zu sprechen kommen. Hast du denn gemocht, was du da gesagt hast? Denn?
Ja, in den meisten Fällen, ich fand ich mich immer noch viel zu gehemmt.
Ja.
Aber wie gesagt, es hing auch damit zusammen, dass man ja nicht so genau wusste, was nun gerade richtig ist, was man zu sagen hat. Aber ja, und dann fand ich auch meine Stimme furchtbar. Das war mit das Wichtigste. Da habe ich mal die Dagmar Frederik, mit der habe ich auch mal eine Sendung gemacht, noch weit vor, also in Mitte der 80er Jahre. Das heißt, es war eine Musiksendung, wo sie
da
mich
beide gesungen.
Wo sie mich mit, ja, mit und die hat das, glaube ich, moderiert, so war das. Und da habe ich sie mal gefragt, sagen Sie mal, können Sie Ihre Stimme eigentlich hören? Ja, kein Problem. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja,
ja, na klar, na klar.
Aber ja, mittlerweile ist es offensichtlich so, dass es bei den anderen anders ankommt als bei mir.
Ist ja meistens so.
Kann man jedenfalls hoffen.
Ja, ja. Und das öffentliche Interesse treibt ja auch immer besondere Blüten. Ich kann mich noch an die Pressekonferenz erinnern, nachdem Heidi, das schielende Opossum, gestorben war, wo du plötzlich vor Journalisten quasi den pathologischen Befund von Heidis Ableben erklären musstest. Sind das so Stilblüten, die du dir selber nicht erklären kannst? Oder kannst du da schon das Interesse verstehen?
Also ehrlich gesagt, an die Pressekonferenz kann ich mich noch erinnern und ich weiß auch, dass das sehr gut rübergekommen ist und das möglicherweise war das auch ein relativ glücklicher Zustand, dass da nicht groß nachgehakt wurde. Es war ja zufällig, dass ich da nochmal da war.
Ich weiß, du warst nochmal da.
Andreas war schwer verletzt worden und die Kollegin, die war auch krank. Da musste ich also nochmal in mein Gästezimmer sozusagen verbringen und da kam das nicht gerade mit rein. Und es war aber auch wirklich nicht anders machbar, als das hier dort einzuschläfern. Das hat mich nun da getroffen.
Ja, ja.
Aber vielleicht war das auch gar nicht so schlecht für den Zoo jedenfalls. Ja, wenn der Eule das sagt, das muss getötet werden, dann wird es schon schlimm. So war offensichtlich das Renommee schon geworden.
Das, die große Kompetenz hat das Thema ein bisschen klein
das
gemacht.
Das hat es wahrscheinlich ja nicht groß hochkommen lassen. Und an den Befund, wie ich den erklärt habe, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Das weiß ich auch nicht mehr. Aber allein die Tatsache, dass man das Ableben eines schielenden Opossums vor so vielen Leuten mit so viel Interesse erklären muss, das ist ja schon außergewöhnlich.
Ja, aber wie gesagt, da war ich ja nicht schon darüber eingefuchst.
Ja. Magst du denn das oder findest du es gut, dass so viel Interesse inzwischen für Zoos und für Tiere besteht?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja mittlerweile ja doch eine gewisse Zahl von Leuten, die meinen, dass es also den Tieren nicht zumutbar wäre, im Zoo sozusagen gefangen zu halten, sind aber wahrscheinlich in der Bevölkerung nicht mehr als 20%,
ja,
die diese Einstellung haben. Und ich wundere mich noch immer, dass diese Leute, müssen ja schon Fernsehsendungen gesehen haben, wo sie mitbekommen haben, wie hart das Leben für die in der Natur ist. Da leben die im Zoo ja wie im Schlafenland.
Ja, ja, ja.
Ja, und das hat ja schon Humboldt vor 200 Jahren, hat ja in Südamerika festgestellt, obwohl er überhaupt noch nicht für die Zoos eintreten musste, da gab es so gut wie noch keiner. Ne? Er war also maßlos enttäuscht in dieser Hinsicht von der Natur. Es wäre also nichts mit Garten Eden.
Ja.
Ja, es ist ja nur ein Hauen und Stechen und es geht nur ums Überleben. Ja? Und heute gibt es immer noch Leute, die meinen, in der Natur geht es Tieren besser als im Zoo. Das ist absolut irrsinnig und vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, dass die Leute glauben, die leben wirklich frei. Die leben ja nicht frei. Die haben alle ihr Revier und das müssen sie auf Leben und Tod verteidigen. Ja? Und die Grenzen, die sehen die wohl, aber wir nicht. Die haben Drüsen, also jeden Baum wird markiert, wird gekratzt, um zu sagen, hier, das ist meiner und wehe, du kommst hierher.
Ja, ja.
Und das ist aber, müsste eigentlich den Leuten langsam bekannt geworden sein, wenn sie die Fernsehsendung also sich mal ein bisschen verinnerlicht haben. Nicht unsere, sondern die generell, die Natursendung. Es gibt ja viele schöne Natursendungen.
Und ich meine generell, die Zootierhaltung hat sich ja auch unglaublich verändert in den letzten Jahren.
Abgesehen davon, vor allen Dingen gestalterisch, wichtig ist, dass man alle Elemente in so eine Anlage reinbringt, die ein Tier braucht. Also zum Beispiel ein Kletterfelsen beziehungsweise ein Pool, wenn du das müssen, eine Sohle, entsprechende Boden, also nicht hier Fliesen, das ist ja nicht so schön, ja, zumindest nicht am Boden. Und also natürliche Gestaltung im Prinzip. Die Größe ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil die nutzen das sowieso oft nicht, die ganzen Anlagen. Wer sich genau die Anlagen anguckt, auch dort laufen die Leute nur, Tiere nur auf ihren Wechseln. Sonst würden die Anlagen gar nicht grün bleiben. Ja. Ja, rundherum ist alles grün. Ihre Wechsel, die laufen die ab. Und warum laufen die ab? Nicht, weil sie joggen wollen, sondern weil sie damit auch wieder ihr Revier markieren. Die haben immer noch im Kopf, auch dieses Revier, das eigentlich abgegrenzt ist durch ein Gitter oder durch eine andere Möglichkeit, eine Wand, dass sie trotzdem dieses Revier ablaufen müssen. Unser Gonaco-Hengst, der ist den ganzen Tag an dem Graben lang gelaufen, wo auf der anderen Seite die Kamele waren, um denen zu zeigen, hier bin ich und niemand anders. Und das ist, müsste den Leuten dann noch, vielleicht noch mehr klar gemacht werden. Und in der Natur ist es eben wirklich nicht so, dass man, ich wende den Begriff freie Natur auch nie an, das ist auch nützlich, Natur ist Natur, ob denn die freie ist oder nicht, kann man sich selber überlegen. Oder Wild, ich nenne lieber Wildbahn oder in der Natur, also man muss nicht noch als bessere Möglichkeit den Leuten anbieten, als das im Zoo ist. Der einzige Nachteil, den wir hinnehmen müssen, wenn wir die Tiere im Zoo halten, wir entziehen die der Evolution. Ja. Also genau diesen harten Bedingungen entziehen wir denen. Und tierärztliche Behandlung gibt es in der Natur auch nicht. Ja, das ist sicherlich ein Zugeständnis an das, aber die Tiere, die im Zoo gehalten werden, der Evolution zu entziehen, ist nicht so dramatisch, denke ich. Im Gegenteil, man wird ja dann auch wieder Tiere wieder auswildern, aber das geht eben auch nicht so, dass man die sofort rauslässt, sondern die müssen sich erst wieder an die neuen Bedingungen gewöhnen. Die müssen,
auch schwierig.
Ja. Über Semireservate läuft, da wird ein sehr hoher Aufwand und da wird auch nicht jeder das wieder schaffen.
Aber du sprachst ja schon an, die Einstellung der Leute hat sich ja generell auch geändert. Früher war ja auch gegenüber den Tieren eine viel größere Gleichgültigkeit. Also ich kann mich auch an früher an meine, da wurde eben noch geklopft an die Scheibe, damit das Tier mal reagiert oder sowas. Das macht ja heute auch keiner mehr. Also es ist in jede Hinsicht doch sensibler geworden. Oder wie siehst du Zoobesucher heute?
Ja, nee, das denke ich schon so, obwohl es immer wieder noch schwarze Schafe gibt, ja, die irgendwelche Steine reinwerfen oder so. Das gibt es immer wieder. Hatten wir am Anfang hier bei uns im Pinguinland leider auch. Aber das hat sich dann schnell gegeben, weil dann auch die Leute aufgepasst haben und es wurde auch ein entsprechendes Schild gegeben. Und das ist eben das Entsprechende, dass man so ein paar schwarze Schafe dann ganz gut im Griff kriegen kann, wenn die Masse das ein bisschen anders macht.
Aber die Leute sind auch hier, vermute ich mal, in Limbach Oberfrohna dankbar dafür, dass dieser Tierpark weitergeht. Oder was sind so Reaktionen, die du erfährst?
Ich gehe davon aus, wobei das also nicht mal nur die Limbacher betrifft, sondern wir sehen das ja an den Autos, die hier kommen, die ganze Umgebung. Hat das wahrgenommen und kommt gerne hier in den Tierpark.
Und sowas wie die Zootierschule hier, ich hatte ja auch erst vor ein paar Monaten einen Podcast mit Axel Kästner, dem Zooschullehrer in Leipzig, oder auch wichtig für dich? Oder sagst du, ja, das ist ein moderner Schnickschnack?
Nein, das ist also für mich, mein Vater war Lehrer, ich bin also in der Pädagogik groß geworden und Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt, das ist ein großes Anliegen dafür von mir, dass wir dieses Wissen, was wir über die Zoos auch vermitteln können, auch an die Leute ranbringen. Und im Masterplan ist das auch von Anfang an verankert gewesen. Und wir hatten nur das nicht erwartet, dass es so schnell geht. Aber die Architektin, die damals hier im Tierpark sehr intensiv mitgearbeitet hat, die hat damals den Vorschlag gemacht, wir könnten doch diese ehemalige Tierpflegeunterkunft, in der wir jetzt hier sitzen, umbauen in eine Tierparkschule. Klar, wenn das geht. Und da hat der Förderverein mit Unterstützung des Limbacher Lions Clubs dieses Gebäude umgebaut. Und die Tierparkschule ist auch ganz schnell in die Gänge gekommen, ist auch ehrenamtlich die ganzen Jahre betrieben worden. Und es war nur so, dass die nicht mehr reichte. Es kamen manchmal zwei Klassen am Tag kommen. Und außerdem war der Raum nicht für die große Schülerzahl geeignet. Und da hat der Verein beschlossen, wir bauen nochmal an. Also dieser Anbau hier 2016 ist ja dann fertig geworden. Und damit haben wir also, denke ich, eine große Leistung gebracht, die Aufgaben des Limbacher Tierparks in Richtung Bildung sehr unterstützt.
Bist du da dann auch wieder noch Lehrer?
Also gelegentlich schon, ja. Wir machen ja zum Beispiel eine Ausbildung für Schülerlotsen und da übernehme ich einen Teil des Unterrichts. Und wenn wir besondere Dinge sind, ich habe auch Angebote, da könnte mich noch mehr beanspruchen. Zum Beispiel, welcher Vogel ist denn das? Also, mit den Schülern durchgesprochen, anhand einer PowerPoint-Präsentation. Die waren ein bisschen jung, habe ich gemerkt. Da waren nur zwei, drei wirklich interessiert. Aber das muss man entsprechend ausloten. Ja, vielleicht hat es aber auch ein gewisses Interesse geweckt für die Zukunft, am Futterhaus dann mal hinzugucken, was könnte denn das sein? Ist das eine Spatze oder ist das ein Grünfink und so weiter? So in die Richtung war das gedacht.
Bist du eigentlich sowas wie ein Popstar in der Tierarztszene? Also merkst du auch, dass Leute, was weiß ich, irgendwie, oh ja, guck, da ist Eule und so weiter und so fort? Also, dass dich viele Leute kennen oder auch...
In der Tierarztszene glaube ich nicht so sehr. Ja. Die kennen mich natürlich viele, aber da denke ich, dass ich nicht als Popstar angesehen werde.
Ja, ja.
Nee, das nicht. Vielleicht bei manchen Leuten, ja, das kann schon sein. Das merkt ihr ja manchmal, vor allen Dingen, ich treffe jetzt hier immer mal Leute, auch die sonst woher kommen. Oder ja, selbst in Vietnam bin ich erkannt worden. Nicht von Vietnamesen, aber von Westdeutschen, die dort waren. Meine Frau hat gehört, wie jemand gesagt hat, ach, du musst noch extra nach Vietnam reisen, um in Sachsen zu treffen.
Ja, ja, ja.
Ja, also wie gesagt, in der Richtung ist man sicherlich bekannt geworden. Ob das nicht immer gut ist, für einen persönlich ist eine andere Frage.
Musst du viele Vortragsreihen eigentlich bestellen oder könntest du? Wahrscheinlich schon, oder?
Also ja, ich habe jetzt, also seit ich Rentner bin, fast jedes Jahr, bis Corona kam, zwischen 10 und 15 und 20 Vorträgen gehalten.
Ja.
Vorwiegend für ältere Damen. Also überhaupt sind eure Männer, ach, die haben keine Lust, die liegen so ungefähr. Also das sind meist die Volkssolidarität oder die Gemeindeämter, die dann so Dinge organisieren, ja, rund um vor allem meine jetzige Heimat.
Klingt schon ein bisschen nach Popstar.
Kann schon sein, ja, in dieser Richtung, aber nicht unbedingt bei den Tierärzten. Ich bin bei den Tierärzten, denke ich, auch anerkannt, das ist klar, über die vielen Jahre.
Ja.
Aber mittlerweile gibt es irgendwie gute, auch Zootierärzte, die schon weit über meine Möglichkeiten hinausgehen, vor allem mit den ganzen technischen Einrichtungen, mit denen ich gar nicht umgehen kann, was da alles möglich ist jetzt heutzutage.
Gibt es denn eigentlich Tierarten, auf die du noch neugierig bist? Also wenn jetzt zum Beispiel der Zoo Leipzig das Koala-Haus eröffnet hatte und neulich ja auch auf tragische Obi-Obi verstorben ist, bist du bei sowas dann auch rein fachlich interessiert, da zum Beispiel bei der Pathologie dabei zu sein?
Ich kriege ja immer mal auch noch Literatur und die gebe ich dann weiter. Und mein Kollegen, gerade über Koalas gab es da, als die neu angekommen waren, einige Sachen. Und das interessiert mich schon. Und ich bekomme ja auch jede Woche die Befunde über diese Präsentation, ja, die dienstags gemacht wird. Und wie gesagt, wenn ich da meine, ich müsste mal einen Rat geben, dann rufe ich ihn an oder schreibe eine Mail. Und dann diskutieren wir das. Oder wenn ich dort bin sowieso.
Ja.
Nee, also das ist schon nach wie vor für mich hochinteressant.
Nun wohnst du ja jetzt auf dem Land. Da hast du natürlich auch noch die Landwirtschaft und auch gerade viele Bauern, die noch alle Tiere haben.
Ja.
Bist du da jetzt öfters mal am Stall tätig noch?
Nee, also das ist jetzt einfach nicht möglich. Ich kann jetzt einfach mal einen Tipp noch geben für bestimmte Dinge, aber ich habe weder Medikamente noch die Berechtigung, irgendwo zu behandeln. Also mehr mal einen Tipp zu geben, das ist kein Problem. Ich könnte auch mal noch eine regionale Untersuchung machen, das könnte mir auch keiner verbieten. Aber jetzt Tiere zu behandeln, das ist mir nicht mehr gestattet.
Und du kannst dann auch Nein sagen? Also da hast du jetzt kein Problem?
Ja, ich habe ja keine Möglichkeiten mehr.
Ja, ja.
Ich habe also, außer wie gesagt, meiner Hand und meinen Händen kam noch eine Möglichkeit. Ja.
Nun haben wir mit der Zukunft angefangen, sind zur Vergangenheit, jetzt gehe ich nochmal zur Zukunft. Was hast du denn noch vor? Also du sagst, ein bisschen mehr Ruhe finden oder hast du noch ganz andere Projekte? Was planst du denn noch?
Ich möchte gerne, wie gesagt, mein ornithologisches Hobby wieder etwas mehr intensivieren. Kommen ja kaum noch dazu, da mal... Wir wohnen in einem Stausee, wo relativ ornithologisch viel los war,
ja,
mittlerweile aber auch nicht mehr. Ich fahre gerne Rad, da würde ich also gerne wenigstens zwei, dreimal mich auf mein Rennrad setzen und so ein paar Kilometer abschrubben. Das ist jetzt alles mehr oder weniger weggefallen, aber auch durch Corona. Und mich hat es ja auch mit erwischt gehabt. Nicht schlimm, aber Long-Covid belastet einen immer noch.
Ja.
Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten, ja, will ich auch noch ein bisschen was vielleicht zu Papier bringen. Mal sehen, ob das noch gelingt.
Und dann kommen ja auch immer noch Herausforderungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Zum Beispiel einen Podcast hinter sich bringen,
ja,
das, was du schon dankenswerterweise fantastisch geschafft hast. Wunderbar, herzlichen Dank, Klaus. Und ich habe es auch gemerkt, wir haben beide fast die ganze Zeit das Du durchgehalten. Mhm. Wir sind, glaube ich, nur ein, zwei Mal kurz
ins... Ja, das sind eben diese Dinge, die im Unterbewusstsein
genauso
im Sinne von Seelenverwandtschaft vielleicht rüberkommen.
Ja, das haben wir geschafft. Klaus, herzlichen Dank. Dir natürlich weiter viel Erfolg noch bei deinem Schaffen, auch hier im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna. Und viel Spaß noch hier in deiner Heimat.
Vielen Dank. Wollen wir hoffen, dass wir uns noch viele Jahre beschäftigen können.
Das hoffen wir.
Mit unseren interessanten Dingen.
Vielen Dank.